Sprache als Territorium.
Die Bedeutung der gesprochenen Sprache für die Menschheit haben wir schon erörtert. Als Kommunikationsmittel ermöglicht sie uns, unsere Gedanken, unsere Gefühle, die Beschreibung von komplexen Ereignissen anderen Menschen zu vermitteln, selbst wenn diese Menschen nicht anwesend sind. Durch die Sprache können wir uns verständlich machen, ohne dass wir die materiellen, physischen Dinge real sehen müssen. So können wir auch über die Vergangenheit sprechen, über die Zukunft, über Pläne und Dinge, die im Jetzt nicht vorhanden sind. Alles auf einer geistigen Ebene. Es ist interessant, dass die Sprache entstanden ist, weil Menschen miteinander kommunizieren wollten. Aber gleichzeitig kann die Sprache auch trennen. Vor allem dann, wenn zwei Personen nicht die gleiche Sprache sprechen. Dazu wieder eine kurze Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar über den Turmbau zu Babel. Die Menschen wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel reichen sollte. Gott hat das aber gar nicht gefallen. Daher hat er kurzerhand die Kommunikation zwischen den Menschen gestört. Er hat die Sprache der Menschen so durcheinander gebracht, dass sie einander nicht mehr verstehen und nicht weiterbauen konnten. Die gemeinsame Sprache schafft ein funktionierendes Netz der Kommunikation, das unserer Gemeinschaft Kraft gibt. Unterschiedliche Sprachen unterteilen Menschen in verschiedene Gruppen und grenzen die Menschen damit voneinander ab. Die Abgrenzungen markieren territoriale Gebiete. Länder oder Staaten unterscheiden sich nicht nur durch physische Grenzen, sondern auch durch Sprachgrenzen. Italiener verstehen Franzosen nicht und beide verstehen Norweger nicht, weil sie eine andere Sprache sprechen. Durch das Erlernen von Fremdsprachen können wir unser Territorium erweitern. Doch wir werden eine Sprache, die wir neu erlernen, nie so gut sprechen wie unsere Muttersprache, wie wir gleich hören werden. Die Zugehörigkeit zu einem Land und seiner Kultur hängt unter anderem von der Sprache ab. Aber eine andere Sprache zu lernen reicht noch nicht aus. Die Muttersprache, die wir von frühester Kindheit an hören, eignen wir uns über verschiedene Sinneskanäle an. Wir erlernen nicht die Worte, die Bezeichnungen für Dinge allein, sondern wir entwickeln gleichzeitig eine emotionale Bindung zum Inhalt, zur Bedeutung des Gesagten. Das geschieht nicht zuletzt auch durch die Sprachmelodie, den Sprachklang, der unser Sprachzentrum schon prägt, wenn wir noch Säuglinge sind und den wir mit emotionalen Erlebnissen verbinden. Wir unterscheiden also zwischen der Muttersprache und anderen erlernten Sprachen. Wächst ein Kind zweisprachig auf, entwickelt es die emotionale Bindung in beiden Sprachen. Die Emotionen, die wir mit Wörtern aus zwei Sprachen verbinden, die dasselbe bedeuten, müssen übrigens nicht identisch sein. Wir wissen, wie leicht es ist, Schimpfwörter, Kindern sagt man, es seien böse Wörter, in einer Fremdsprache auszusprechen, weil wir keine emotionale Bindung dazu haben. Bei der Verwendung des muttersprachlichen Worts mit derselben Bedeutung sind wir gehemmt, weil wir eine emotionale Bindung zu dem Wort haben. Sprachen sind nicht nur durch Staatsgrenzen voneinander getrennt, sondern auch einerseits durch regionale, landschaftliche und andererseits durch soziale Unterschiede. Wie jemand spricht, verrät oft, aus welcher Ecke des Landes er kommt. An seiner Wortwahl, seiner Satzmelodie und der individuellen Aussprache, an seinem Dialekt erkennen wir sofort, aus welchem Landesteil oder sogar aus welchem Ort oder Tal jemand stammt. Unterschiedliche Sprachfärbungen von einem Tal zum anderen kennzeichnen verschiedene Gemeinschaften. Man weiß gleich, der oder die gehört zu uns oder eben nicht, weil er oder sie eine andere Sprache spricht, weil er oder sie aus einem anderen Ort oder Tal kommt. Dialekte geben aber nicht nur den Ort preis, aus dem jemand kommt, sie können auch etwas über die Lebensgemeinschaft, über die soziale Zugehörigkeit verraten. Ein Dialekt und die Art und Weise, wie jemand spricht, haben eine bestimmte Wirkung auf uns. Wir haben im Kapitel über das Denken schon über solche Wirkungen gesprochen. Neben der Wortwahl und Satzmelodie ist auch der Rhythmus der Sprache ausschlaggebend. Ein anderer Sprachrhythmus geht mit einem anderen Verhalten einher, mit einem anderen Bewegungsablauf. Es ist ein Unterschied, ob jemand schnell spricht oder die einzelnen Worte dehnt. Ob jemand ein wienerisch langes »Na geh« von sich gibt oder ein norddeutsches »Zack, zack« ist ein großer Unterschied. Ersteres vermittelt Gemütlichkeit, das zweite eher Schnelligkeit oder Hektik. Die Mentalität, die Bewegung, Der gesamte Rhythmus innerhalb einer Sprachgruppe ist oft mit der Art verbunden, wie die Mitglieder sprechen. Menschen, die den gleichen Dialekt sprechen, verstehen einander leichter, und das nicht nur, weil sie den Dialekt verstehen, sondern auch, weil ihr Lebensrhythmus ähnlich ist. Sie bewegen sich sozusagen auf der gleichen Wellenlänge. Ein Schwabe mit seiner schweren, gedehnten Sprache atmet anders als ein Norddeutscher. Die schwedische Sprache klingt im Vergleich zur melodischen französischen Sprache eher hart und abgehackt. Es geht hier nicht um die Qualität von Sprachen, Hochsprache und so weiter, sondern nur um Rhythmus und Melodie. Eine kleine Gruppe, die ein gemeinsames Territorium teilt, grenzt sich von anderen Gruppen auch durch die Sprache ab. Akademiker etwa haben ihre eigene Sprache, verwenden eigene Begriffe oder Fremdwörter und erkennen sich damit untereinander. Zum Beispiel sagen sie kognitiv statt bewusst oder Cerebrum statt Großhirn. Priester haben sich früher vom normalen Volk unterschieden, genauso wie Ärzte, weil sie Latein gesprochen haben, eine Sprache, die das einfache Volk nicht verstanden hat. Hierarchien und soziale Klassen manifestieren sich immer auch durch ihre Sprache. In Österreich zum Beispiel haben Adlige anders gesprochen als das normale Fußvolk. Das bekannte nasale Schönbrunner Deutsch galt als Kennzeichen der Hochwohlgeborenen in Österreich. Um sich von anderen Gesellschaftsschichten oder Gruppen zu unterscheiden, hat die Aristokratie im deutschsprachigen Raum oft ein französisches Kindermädchen eingestellt, damit die Kinder Französisch lernten. Eine Sprache der Aristokratie. Sie konnten dann untereinander Französisch sprechen, was das einfache Volk nicht konnte. Interessanterweise hat man umgekehrt in Frankreich ein deutsches Fräulein oder eine deutsche Gouvernante gewählt, damit die Kinder Deutsch lernten. Man wollte sich von der arbeitenden Klasse abheben und von ihrer auf der Straße gesprochenen Sprache. Heute sprechen wir kein Latein oder Schönbrunner Deutsch mehr. Und dennoch bilden verschiedene soziale Gruppen ihre eigene Art zu sprechen. IT-Mitarbeiter oder Nerds sprechen untereinander anders als Otto-Normalverbraucher. Damit erkennen sie sofort, ob jemand zu ihrer Fachgruppe gehört oder nicht. Die heutige Jugend kreiert ihren eigenen Slang, ihre eigene Art von Sprache. Abkürzungen und Worte, deren spezielle Bedeutung nur die Gruppe kennt, die sie verwendet. Sie erfinden auch neue Begriffe oder eine eigene Kurzsprache mit Buchstaben und Emojis, die nur ihre Gemeinschaft oder ihre Generation versteht. Zum Beispiel 4U, for you, für dich. Oder LOL, laugh out loud. BRB, be right back. G2G, got to go. Und so weiter. Die Liste ließe sich noch lange fortführen. Interessant ist, dass die heutige Jugend ihre eigene Sprache so weit entwickelt hat, dass sie adäquate Begriffe ihrer Eltern nicht mehr versteht. Die Jugend cheatet, statt einen Seitensprung zu machen. Sie chillt, statt sich zu erholen und so weiter. Die Bedeutung der territorialen Markierung besteht darin, zu unterscheiden, wer zu einer Gruppe gehört und wer außerhalb steht. Diejenigen, die außerhalb stehen, werden eher verdächtig erscheinen. Sie werden vielleicht als potenziell fremd wahrgenommen. Der Kampf um ein Gebiet oder ein Land und die Vorherrschaft desselben hatte immer auch etwas mit der Bedeutung einer Sprache zu tun, die dort gesprochen wird. Als sich beispielsweise die lateinische Sprache verbreitete, dehnte sich auch die Herrschaft der Römer über verschiedene Stämme, Völker und deren Sitten aus. Eine Zeit lang war Französisch die dominierende Sprache der Herrschenden in Europa. Heute ist es eher das Englische. Die englische Sprache erobert mehr und mehr Raum in den Gebieten anderer Sprachen. Das Territorium der englischen Sprache weitet sich aus. Wir verwenden heute im deutschsprachigen Raum viele Wörter aus dem Englischen in der Alltagssprache. Wir sprechen schon von Denglisch als Modesprache. Früher war Latein die Sprache der Gebildeten, der Elite. Und in der Medizin werden auch heute immer noch lateinische Begriffe verwendet. Mir ist einmal beim Arzt Folgendes passiert. Ich wollte meinen Befund verstehen und habe ihn gebeten, mir das Schriftstück zu erklären. Er hat gelächelt, mich angesehen und mich dann mit lateinischen Medizinfachbegriffen überschüttet. Ich habe ihn nur verständnislos angeschaut und gesagt, das verstehe ich nicht. Darauf lächelte er und sagte, siehst du, deswegen musst du mir einfach vertrauen. Es gibt Sprachen, die imstande sind, Distanzen zu schaffen. Sie oder du. Im Französischen vous oder tu stellen Nähe oder Distanz zwischen Menschen her. Wir zeigen damit, wer uns vertraut und wer uns fremd ist. Die Distanz ist mit Respekt verbunden. Wir sprechen einen Fremden mit Sie an und nicht mit dem vertrauten Du. In der frühen französischen Kultur und auch in der deutschen haben Kinder den Vater, das Oberhaupt der Familie, respektvoll immer mit Sie, vous, angesprochen, niemals mit Du. So hat sich Respekt, aber auch Distanz gebildet. Respektspersonen brauchen mehr Raum. Wie wir gehört haben, stellen sie auch auf geistige Art eine Distanz zu anderen her, durch die Art der Anrede und damit durch eine andere Sprache.